Bonn FM Spezial.
Hallo und herzlich willkommen. Geht euch das eigentlich auch so, dass ihr durch die Corona-Krise und das viele zu Hause bleiben überhaupt kein Zeitgefühl mehr habt? Das Jahr 2020 hat gefühlt gerade erst angefangen und plötzlich ist schon wieder Mitte Juni. Das heißt aber auch, dass in knapp 3 Monaten hier in Bonn die Kommunalwahl ansteht und die Wahl zur Oberbürgermeisterin oder zum Oberbürgermeister. Wahrscheinlich geht's euch da wie den meisten Menschen, dass man doch ziemlich schnell den Überblick verliert. Wer tritt da überhaupt an, für welche Partei und vor allem mit welchen politischen Zielen? Uns jedenfalls geht das so. Wir sind Michael Rüttermann
und Matthias Fromm und wir haben uns gedacht, wir schauen uns die ganzen Menschen einfach mal genauer an, die dieses Jahr Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister von Bonn werden wollen. Deshalb werden wir in den nächsten Wochen mit genau diesen Menschen sprechen. Den Anfang machen wir mit einer Frau, die jede Menge politische Erfahrung mitbringt. Sie war 11 Jahre lang Bundestagsabgeordnete, zuletzt stellvertretende Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im Bundestag und 2017 sogar an den Jamaika-Verhandlungen beteiligt. Nun kehrt sie zurück an den Rhein. Für die Grünen kandidiert Katja Dörner und wir haben mit ihr gesprochen.
Bonn FM. Besser als Berlin.
Frau Dörner, Sie kandidieren als Bonner Oberbürgermeisterin für die Grünen. Bislang waren Sie ja Bundestagsabgeordnete. Wie kommt es, dass Sie sich entschieden haben, der Hauptstadt den Rücken zuzukehren und sich stattdessen mit Kommunalpolitik zu beschäftigen?
Also ich habe tatsächlich schon relativ lange darüber nachgedacht, zurückzukommen in die Kommunalpolitik. Ich war 8 Jahre lang schulpolitische Sprecherin der Grünen Ratsfraktion von 2001 bis 2009, als ich in den Bundestag gewählt worden bin. Und mir ist in den letzten Jahren eben immer klarer geworden, dass natürlich die Politik in Berlin sehr wichtig ist. Das ist ja klar, da werden die großen Rahmengesetzgebungen gemacht. Aber bei vielen Entscheidungen, ob das jetzt die Frage ist, ob wir das irgendwie noch hinkriegen, der Klimakrise beispielsweise Herr zu werden, oder ob wir es schaffen, die Verkehrswende hinzubekommen, das entscheidet sich eben ganz konkret in Bonn. Und wir haben hier jetzt auch für die Kommunalwahl einen sehr schönen Claim. Zukunft entscheidet sich hier. Und der drückt das aus meiner Sicht sehr gut aus, ja, was auch meine persönliche Motivation ist, zu sagen, ich komme von der Spree zurück an den Rhein, um eben hier vor Ort ganz konkrete Entscheidungen für unsere aller Zukunft zu treffen. Ja, und das war die Motivation, das zu tun.
Was war denn Ihre ursprüngliche Motivation, überhaupt in die Politik zu gehen? Warum haben Sie irgendwann gesagt, Sie wollen in die Politik und warum ausgerechnet zu den Grünen?
Also es ist nicht so gewesen, dass ich immer gesagt hätte, ich will in die Politik. Ja, tatsächlich wollte ich sehr lange Journalistin werden. Ich habe ja hier in Bonn Politikwissenschaften im Hauptfach studiert, mit der Perspektive, Zeitungsjournalistin zu werden. In die Politik bin ich eigentlich relativ spät gekommen, tatsächlich als ich mit meinem Studium schon fertig war und eher so übergangsweise bei der Landtagsfraktion gearbeitet habe, bei der Grünen Landtagsfraktion im Bereich der Schulpolitik. Und da haben die Grünen mich hier in Bonn gefragt, ob ich nicht sachkundige Bürgerin im Schulausschuss der Stadt Bonn werden möchte. Das passte natürlich sehr gut, weil Schulpolitik, Kultushoheit der Länder, es wurde eben alles im Landtag beraten und schlug dann unmittelbar auf die Schulpolitik hier in Bonn. Und ich glaube, da passte ich ganz gut als Person. Und so war eigentlich mein Einstieg in so eine konkrete Kommunalpolitik und dann auch in die Parteipolitik. Und ich komme eben eher aus der Gesellschaftspolitik und nicht so unbedingt unmittelbar aus der Umweltpolitik. Und ich habe mich bei den Grünen immer sehr stark dafür gemacht, dass eben auch die gesellschaftspolitischen Fragen und die Sozialpolitik wichtig sind. Und dafür habe ich dann viele Funktionen auch in der Partei dann eingenommen seit 2004, 2005. Ein politischer Mensch bin ich eigentlich schon sehr lange. Mein Vater war auch kommunalpolitisch aktiv in dem Westerwaldort, wo ich herkomme. Nicht bei den Grünen, sondern bei einer ganz anderen Farbe. Aber das hat halt dazu geführt, dass wir eigentlich immer über Politik gesprochen haben. Und für mich war sehr einschneidend die ersten Jahre der 90er. Mit Mölln, mit Solingen, mit Hoyerswerda und der damaligen Diskussion über die Einschränkung des Asylrechts im Grundgesetz. Das war für mich, wenn man das so festlegen möchte oder so sagen möchte, eigentlich so eine Initialgeschichte, wo für mich klar war, also beispielsweise Junge Union oder sowas, da würde ich niemals politisch heimisch werden. Und das war jetzt noch nicht unmittelbar der Weg zu den Grünen, aber schon ziemlich in die Richtung gelegt.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie vor allen Dingen eher so die gesellschaftspolitischen Themen ja damals oder vielleicht auch immer noch heute wahrscheinlich wichtig finden. Man muss ja sagen, dass die klassischen grünen Themen wie Klimawandel oder auch die Mobilitätswende durch die Corona-Krise ja jetzt doch sehr aus der öffentlichen Debatte wieder verschwunden sind und die Grünen ja auch in den Umfragen tatsächlich bundesweit wieder etwas nachgelassen haben. Wie sehr beeinflusst sowas oder generell auch diese bundespolitischen Entwicklungen Ihren Wahlkampf hier in Bonn?
Also erstmal darf man sich von sowas nicht so sehr beeinflussen lassen. Ja, aber es ist klar, ich hatte im März ganz konkret eine große Zuhörtour durch die Bonner Stadtteile geplant. Das hatten wir auch schon groß plakatiert. Und tatsächlich an dem Tag, an dem meine erste Veranstaltung abends stattfinden sollte, war ich morgens noch in Berlin und Jens Spahn hat über die Situation mit Covid-19 berichtet und dann war ich im Zug und habe gedacht, eigentlich kann ich das abends nicht machen, also das kann man nicht verantworten. Da gab es zwar noch nicht die strikten Regelungen, da hieß es noch, weniger als 100 Leute ist kein Problem, aber ich habe trotzdem ganz schlechtes Gefühl gehabt. Und dann habe ich meine Parteivorsitzende angerufen und habe gesagt, tut mir total leid, die Leute haben da unheimlich viel Arbeit und Energie schon reingesteckt, aber das können wir nicht mehr machen, das können wir nicht verantworten. Und dann haben wir halt alles abgesagt. Und mir war diese Zuhörtour wirklich sehr wichtig, weil ich von den Bonnerinnen und Bonnern hören wollte, was ist eigentlich für sie wichtig in der Stadt und für die Kommunalwahl und was sind eigentlich ihre Themen, die ich auch als Oberbürgermeisterin dann konkret umsetzen soll und transportieren soll. Und das konnte ich jetzt erstmal nicht machen. Also wirklich eine krasse Beeinträchtigung des Wahlkampfs auch ganz konkret. Und natürlich ist es so, bis jetzt findet nicht so viel statt. Ich habe dann die Zuhörtour digital gemacht. Da gab es auch einige Resonanz, aber sicher nicht so, wie ich mir das vor Ort erhofft hätte. Und man muss schon auch sehen, wir wahrscheinlich nehmen gerne an Webmeetings teil und finden das vielleicht auch ganz cool. Also mir macht das Spaß, aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Menschen, für die das doch eine hohe Hürde ist. Und Wahlkampf muss natürlich inklusiv sein. Und deshalb hoffe ich, dass wir jetzt ein bisschen über den Sommer in eine Normalisierung kommen und auch wieder vor Ort Veranstaltungen machen können.
Thematisch im Wahlkampf, wie sehr wirken sich denn bundespolitische Themen, wie zum Beispiel jetzt aktuell auch die Debatte, wo ja die Grünen auch sehr involviert waren, über eine mögliche Kaufprämie für zum Beispiel Verbrennerfahrzeuge, wo die Grünen sich ja sehr gegen ausgesprochen haben, oder auch andere bundespolitische Themen. Wie sehr wirkt sich das auf den Kommunalwahlkampf aus oder sind Sie da quasi völlig losgelöst von?
Also ganz kann man das natürlich nicht trennen, ja, weil viele Bürgerinnen und Bürger, für die ist es auch erstmal nicht so relevant, auf welcher Ebene wird was entschieden, sondern die sehen halt, für was stehen die Grünen. Aber eine Kommunalwahl und gerade eine Oberbürgermeisterwahl ist schon halt sehr konkret. Und das ist meine Erfahrung in den früheren Kommunalwahlen, Wahlkämpfen, aber auch jetzt, dass die Bürgerinnen und Bürger schon sich sehr interessieren für die Themen, die vor Ort passieren. Und deshalb kann man auch nicht so eins zu eins sagen, die Grünen auf Bundesebene stehen gut da, deshalb ist es für Bonn ein Problem oder andersrum.
Wenn wir trotzdem noch mal kurz bei bundespolitischen Themen bleiben, jetzt wird ja nach wie vor auf Bundesebene sehr viel über die Aufnahme von Geflüchteten diskutiert. Wollen Sie sich dafür einsetzen, dass Bonn wirklich zum sicheren Hafen wird und mehr Menschen aus den Flüchtlingslagern in Griechenland aufnimmt?
Also zum einen würde ich mir tatsächlich wünschen, dass auf Bundesebene das wieder mehr ein Thema wird. Das ist ja auch ein Thema, das durch Corona sehr aus der Öffentlichkeit verdrängt worden ist, was aus meiner Sicht nochmal ein doppeltes Problem ist, weil die Situation in den Lagern ja absolut katastrophal ist und Corona eigentlich ja noch ein zusätzliches Argument ist, die Menschen da rauszuholen und die Lager zu evakuieren. Ich habe letzten Sommer den Oberbürgermeister der Stadt Bonn angeschrieben und habe ihm gesagt, er muss unbedingt sich dafür einsetzen, dass Bonn auch der Potsdamer Erklärung beitritt und dass die Stadt ein sicherer Hafen wird. Das hat Herr Sridharan abgelehnt und die CDU-Fraktion hat das auch abgelehnt. Und ich war wirklich sehr zufrieden mit meiner Ratsfraktion, dass die entgegen der Koalition, die wir ja im Bonner Stadtrat haben, mit den Linken und der SPD bei Enthaltung der FDP, wo ich auch sehr dankbar für war, dann gegen die CDU und gegen den Oberbürgermeister beschlossen haben, dass wir der Potsdamer Erklärung beitreten. Das fand ich sehr wichtig und ich finde, das steht unserer Stadt sehr gut an.
Trotzdem wurden ja bis jetzt nur 10 Flüchtlingskinder aufgenommen. Man könnte ja doch durchaus mehr Menschen aufnehmen, oder?
Das könnte und sollte man auf alle Fälle tun und wir haben auch als Stadt die Kapazitäten, da gibt es eigentlich überhaupt kein Problem und ich verstehe nicht, warum das nicht erfolgt. Also für mich ist es ganz klar, dass wir eine weltoffene Stadt sind und dass wir Menschen, die so in Not sind, ja, ob das jetzt aus Seenot Gerettete sind oder Menschen, die über so lange Zeit in den geflüchteten Lagern verharren müssen, dass die bei uns auch eine neue Heimat finden können.
Bisschen ungeklärt ist ja dann aber immer noch die Frage der Unterbringung. Jetzt kam ja vor kurzem erst in den Nachrichten, dass in St. Augustin viele Flüchtlinge sich mit Covid-19 infiziert haben. Auch auf dem Venusberg haben sich Flüchtlinge infiziert. Müsse es da nicht gerade jetzt dringend modernere Unterkünfte geben?
Naja, vor allem müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen so kurz wie irgend möglich in Sammelunterkünften untergebracht sind. Da hat es ja leider, muss ich sagen, in den letzten Jahren sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene immer weitere Verschärfungen gegeben, wie lange die Menschen in Sammelunterkünften bleiben müssen. Und da würde ich mir beispielsweise auch für die Kommunen deutlich mehr Spielraum wünschen, damit insbesondere natürlich auch Kinder und Familien gar nicht so lange in Sammelunterkünften bleiben müssen. Und dass wir andere Hygienekonzepte für Unterkünfte für Geflüchtete brauchen, das liegt ja auch auf der Hand.
Ein anderes bundespolitisches Thema sind ja zurzeit die Debatten über Rassismus seit dem Tod von George Floyd. Ihre Parteikollegin Aminata Touré hat dazu aufgerufen, dass sich die gesamte Gesellschaft stärker gegen Rassismus einsetzen muss. Was können wir denn alle hier vor Ort konkret gegen Rassismus tun?
Also ich glaube, der erste Schritt ist, dass jeder sich vergegenwärtigen muss, dass Rassismus halt allgegenwärtig ist und dass man selber reflektieren muss, an welchen Stellen man nicht selber rassistisch tickt. Ja, ich glaube, kaum jemand ist davon frei. Und diese Selbstreflexion ist, glaube ich, der erste Schritt, der erfolgen muss. Und Solidarität ist auch der erste Schritt, auch wenn ich ihn jetzt als zweiten nenne. Ja, das, ich fand es beispielsweise hervorragend. Ich bin auch selber am Samstag auf der Demo auf dem Münsterplatz gewesen. Ich war richtig froh, wie viele Bonnerinnen und Bonner ja doch relativ kurzfristig dem Aufruf zu dieser Demo gefolgt sind. Und natürlich haben wir strukturellen Rassismus in unseren Institutionen. Wir haben Benachteiligungen von Menschen, die eine nicht weiße Hautfarbe haben. Und das müssen wir erstmal anerkennen, ja, und uns anschauen, wie gehen auch unsere Institutionen mit dieser Sachlage um. Auch bei uns, das ist natürlich, oder was heißt natürlich, ist nicht so ausgeprägt wie wahrscheinlich in den USA. Aber auch bei uns gibt es Benachteiligungen im Gesundheitssystem, im Bildungssystem. Da gibt es gute Studien, das liegt auf der Hand und das darf man einfach nicht negieren. Und das müssen eben unsere Institutionen auch aufarbeiten, übrigens auch die Polizei.
Zum Thema Aufklärungsarbeit. In Bonn gibt es eine Gruppe namens Bonn Postkolonial, die auf die Spuren der deutschen Kolonialgeschichte hinweist. Zum Beispiel auf das Grab von Lothar von Trotha in Poppelsdorf. Dieser Mann war für den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts an den Overherero und Nama verantwortlich. Trotzdem gibt es an seinem Grab bislang keinen offiziellen Hinweis auf seine Verbrechen. Müsste es da nicht von der Stadt aus viel mehr Aufklärungsarbeit geben?
Das fände ich sehr gut. Ja, wenn man sowas eben ausstrukturiert angehen würde und über diesen Teil unserer Geschichte auch breiter und transparenter informieren würde. Mein Eindruck ist, es ist ja auch eine große bundespolitische Debatte in den letzten Monaten gewesen, dass das noch ein total, ich sag mal ein bisschen salopp, unterbelichtetes Thema insgesamt ja in der Aufarbeitung unserer deutschen Geschichte ist. Und da würde Initiativen in Bonn sich, glaube ich, sehr gut auch einpassen in das, was jetzt kulturpolitisch auf Bundesebene diskutiert wird.
Eine andere Debatte, die man ja auch schon eigentlich schon seit Jahren in Deutschland führt, aber natürlich auch hier in Bonn, ist die Debatte der Gleichstellung, Gleichbehandlung von queeren Minderheiten. Gut, es gibt die Ehe für alle inzwischen, aber trotzdem natürlich immer noch viel Bedarf, wenn man jetzt an Transpersonen, Interpersonen denkt und natürlich auch die gesellschaftliche Akzeptanz. Hier in Bonn gibt es mittlerweile auch einen eigenen CSD mit dem Beinamen Beethovens Bunte, wäre dieses Jahr 5 Jahre alt geworden. Der amtierende Oberbürgermeister Ashok Sridharan hat es in den ganzen 5 Jahren nicht geschafft, ein einziges Mal daran teilzunehmen, was etwas ungewöhnlich ist. Wenn man nach Köln guckt, wo es eigentlich selbstverständlich ist, dass Henriette Rieker jedes Jahr am CSD teilnimmt und Herr Sridharan es, ich glaube, seit 2 Jahren immerhin mal schafft, ein Grußwort zu schreiben fürs Programmheft, aber noch nicht persönlich teilnehmen konnte. Was wollen Sie denn konkret tun, wenn Sie Oberbürgermeisterin werden, um vielleicht auf dem CSD präsenter zu sein und generell auch die queeren Minderheiten in Bonn zu stärken?
Also ich habe ja lange dafür gekämpft, dass wir Regenbogenfahnen überhaupt in Bonn aufhängen. Das haben wir ja, glaube ich, erst seit 3 oder 4 Jahren. Die haben mein Kreisverband und ich zusammen bezahlt, weil die Stadt sich nicht in der Lage sah, die Regenbogenfahnen zu bezahlen. Und sie sah sich auch nicht in der Lage, die am Rathaus aufzuhängen. Deshalb haben wir die das erste Mal am Stadthaus gehisst. Nur mal zur Historie, wie wenig sich der Oberbürgermeister und die Stadt Bonn mit diesen Themen schmücken. Jetzt machen sie es jedes Jahr selber. Ich sehe das mal als Fortschritt, ja, weil es natürlich auch ein Bekenntnis ist. Ich finde es beispielsweise wichtig, dass wir das GAP weiter gut unterstützen. Ja, da sehe ich auch durchaus Bedarf, das auszubauen. Also die haben sehr viele Projektstellen, die befristet sind, dass man da eine Kontinuität hat, insbesondere was das Angebot für Kinder und Jugendliche angeht. Wir wissen ja, dass beispielsweise immer noch ja die Suizidrate unter homosexuellen Jugendlichen höher ist als unter heterosexuellen Jugendlichen. Und das zeigt einfach, dass es einen großen Bedarf gibt, insbesondere auch in der Jugendarbeit. Ja, deshalb wäre ich da sehr dafür, das zu einem Schwerpunkt zu machen.
Mehr Engagement seitens der Stadt wünscht sich ja aktuell auch die Bonner Kulturszene. Auch wieder mit dem Sagen der Corona-Krise, da sind jetzt viele Kulturschaffende finanziell bedroht. Die Stadt hat zwar 220.000 Euro knapp beschlossen als Solidaritätsfonds, aber kann das wirklich ausreichen?
Naja, das reicht natürlich nicht aus. Das liegt ja auf der Hand. An der Stelle muss ich aber schon sagen, dass ich das nicht in erster Linie als eine kommunale Aufgabe in der derzeitigen Situation sehe. Die Bundesregierung hat auch in vielen Stellen mit Unterstützung von uns Grünen riesige Programme aufgelegt. Ja, jetzt auch wieder ein riesiges Konjunkturprogramm. Und es gibt eben immer noch bestimmte Gruppen, die krass durchs Raster fallen. Und das sind eben die weiterhin, ja, die Kulturschaffenden und übrigens auch die Solo-Selbstständigen. Ja, für die es immer noch keine adäquaten, ich sag mal in Anführungszeichen, Schutzschirm gibt. Und deshalb finde ich es erstmal positiv, dass die Stadt Bonn so einen Fonds aufgelegt hat. Viele andere Städte haben das nicht gemacht, können das übrigens aufgrund ihrer finanziellen Situation auch nicht machen, weil sie es gar nicht dürfen, wenn sie im Haushaltssicherungskonzept sind. Und da sehe ich tatsächlich die Bundesregierung in der Pflicht, ernsthaft was zu machen.
Zurzeit finden ja eher wenige kulturelle Veranstaltungen statt, aber in der Beethovenhalle werden wahrscheinlich bis 2024 keine Veranstaltungen mehr stattfinden, weil erst dann die Sanierung abgeschlossen sein soll. Auch die Kosten haben sich inzwischen verdoppelt. Was wollen Sie tun, damit aus der Beethovenhalle nicht sowas wie der Berliner Flughafen wird?
Es hat ja schon einen Touch von Berliner Flughafen, das kann man ja nicht wegreden. Also ich beobachte das Bauvorhaben natürlich schon seit vielen Jahren und viele dieser Kostensteigerungen lassen sich auch durchaus erklären. Was mich extrem stört, ist, wie wenig transparent die Stadtverwaltung die Entscheidungsgremien tatsächlich informiert. Ich glaube, es ist natürlich schon so, dass ein Ratsmitglied, ja, das sind ehrenamtlich tätige Politikerinnen und Politiker, die machen das neben ihrem Job, die sind darauf angewiesen, dass die Vorlagen, die sie von der Verwaltung bekommen, dass die Substanz haben und dass, ja, dass sie sich darauf verlassen können, dass das korrekt ist. Und so sind eben viele Entscheidungen in den letzten Jahren gefallen auf der Grundlage von Vorlagen, wo ich mich heute frage, wie kommt die Stadtverwaltung dazu, solche Prognosen beispielsweise in den Raum zu stellen? Und ich denke, dass wir das sehr gründlich aufarbeiten müssen in den nächsten Jahren, an welchen Stellen da auch nicht solide gearbeitet worden ist seitens der Stadtverwaltung. Und ich würde mir auf alle Fälle als Oberbürgermeisterin vornehmen, transparenter zu arbeiten.
Was ebenfalls umstritten ist, wenn wir beim Bereich Bauen bleiben, oder auch ein umstrittenes Bauprojekt jedenfalls ist, ist der Bau einer Seilbahn auf den Venusberg, um den öffentlichen Personennahverkehr zu entlasten. Widerstand gibt es da insbesondere von AnwohnerInnen der geplanten Seilbahnstrecke, die befürchten, dass sie das in ihrem Alltag sehr einschränken wird. Wie stehen Sie zu dem Projekt?
Also ich stehe dem positiv gegenüber. Wir haben zwar jetzt noch nicht sozusagen die letzten Zahlen der Machbarkeitsstudie, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, wäre eine Seilbahn ein Gewinn für Bonn. Wir haben die Universitätsklinik oben auf dem Venusberg. Die ist in Bonn und der Region die drittgrößte Arbeitgeberin, die Klinik. Das kann man auch nicht einfach vom Tisch wischen. Und die Verkehrssituation auf dem Venusberg ist einfach katastrophal. Und durch die geografische Lage gibt es eben auch nicht so viele Alternativen. Da ist es nicht so, als könnte man da, was ich ja auch nicht befürworten würde, einfach nur eine zusätzliche Straße hochbauen. So. Und es gibt ganz gute Berechnungen, die sagen, so rund 20% der Verkehrsbelastung könnte durch eine Seilbahn abgefedert werden. Ich finde das sehr attraktiv, die Seilbahn bis nach Ramersdorf laufen zu lassen, über den UN-Campus, also auch so einen zentralen Ort wie den UN-Campus, noch besser in die Stadt anzubinden, ist auch ein Attraktivitätsfrage. Frage für die internationale Stadt Bonn. Deshalb würde ich erstmal sagen, Ampel auf Grün für die Seilbahn.
Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, eventuell, dass dann auch mehr Menschen international nach Bonn kommen könnten. Aber die müssen ja auch alle irgendwo wohnen. Bonn hat natürlich, wie viele andere Großstädte auch, ein großes Wohnungsproblem. Ihre Partei, die Grünen, haben schon 2014 gefordert, dass der Mietpreisanstieg begrenzt werden soll. Allerdings sagt der LEG Wohnungsmarktreport von 2019, dass die Mieten in Bonn zuletzt um rund 4% angestiegen sind. Und eine andere Studie, auch aus dem letzten Jahr von der Hans-Böckler-Stiftung, die hat festgestellt, dass fast jeder zweite Bonner Haushalt mehr als ein Drittel des Nettoeinkommens für die Miete ausgibt. Und das ist die höchste prozentuale Mietbelastung bundesweit. Wie wollen Sie diesem Problem entgegenwirken?
Also die Frage von Wohnen und Mieten ist aus meiner Sicht die drängendste soziale Frage, die wir in Bonn haben. Ich bin seit 10 Jahren Bundestagsabgeordnete. Ja, in meinen Bürgersprechstunden 2009 spielte das Thema Miete und Wohnen quasi keine Rolle. Und jetzt kommen ganz viele Leute, auch Leute mit einem normalen Einkommen, die nicht wissen, wie sie eine Wohnung finden sollen. So. Was der Stadtrat Bonn ja gemacht hat, was ich sehr gut finde, ist dieses sogenannte Bonner Baulandmodell zu beschließen. 40% der neu gebauten Wohnungen sollen Sozialwohnungen sein. Das finde ich erstmal einen sehr guten Beschluss. An der Umsetzung hapert es noch ein bisschen, wobei man aber auch sagen muss, dass viele Projekte, die sozusagen diesen Beschluss umsetzen müssen, ja noch nicht fertiggestellt sind. Ja, da erhoffe ich mir also schon eine Entlastung. Wenn man natürlich sozialen Wohnungsbau will, ja, dann muss man ihn halt auch machen und dann muss man ihn auch innerstädtisch machen. Und ich glaube, dass wir da deutlich mehr investieren müssen in den nächsten Jahren. Wir müssen beispielsweise, wir haben eine gute Wohnungsbaugesellschaft in Bonn, die FEBOWAG. Da müssen wir die Eigenkapitalquote verbessern, damit die mehr investieren können. Und letzter Punkt, wir haben natürlich in Bonn nicht mehr viele Flächen. Und es ist auch richtig, ja, dass wir nicht alle Flächen bebauen. Wenn ich ans Meßdorfer Feld denke oder den Lausacker beispielsweise, Wir haben schon ein Hitzeproblem in der Innenstadt. Also wir können auch nicht alles zubauen, sondern auch aus Klimaschutzgründen und Luftqualitätserwägungen müssen wir eben immer sehr genau gucken, wo kann man bauen, wo kann man nicht bauen. Und deshalb werden wir anders mit dem Rhein-Sieg-Kreis beispielsweise kooperieren müssen. Und damit sind wir dann eigentlich auch schon bei der Frage, wir brauchen dann auch andere Verkehrskonzepte, ja, dass die Leute, die im Umland wohnen, eben auch klimaverträglich in die Stadt kommen können. Also große Baustellen im übertragenen Sinne für die nächsten Jahre.
Ja, dann sind wir schon am Ende unseres Interviews angekommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke auch.